Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Propheten Zephania, Kapitel 1, die Verse 7 bis 16. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Und am Tage des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen. Zur selben Zeit, spricht der Herr, wird sich ein lautes Geschrei erheben vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und ein großer Jammer von den Hügeln. Heult, die ihr im Mörser wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin und alle, die Geld wechseln, sind ausgerottet. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen, aber nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen, aber keinen Wein davon trinken. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horcht, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, gieße deinen Heiligen Geist über uns aus und segne so dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, zur Zeit des Propheten Samuel, ehe Gott David und Saul, also Saul und David, zu Königen machte, da war die größte Bedrohung, die größten Feinde der Israeliten die Philister. Die Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Völkern dauerte über Jahrhunderte hinweg, von Simson, dem Richter, bis in die Zeit des Königs David. Doch zur Zeit Samuels, als Eli noch hoher Priester war, kam es zu einer größeren Schlacht zwischen den Israeliten einerseits und den Philistern andererseits. Und die Israeliten nahmen damals die Bundeslade mit in den Kampf als Glücksbringer, damit Gott ihnen hilft. Bisher hatte Gott nicht auf Seiten der Israeliten gekämpft. Aber das lag nicht daran, weil sie die Bundeslade zu Hause vergessen hatten, sondern weil sie Gott und seinen Bund verlassen hatten. Es kommt, wie es kommen musste. Israel wird in der Schlacht geschlagen und das größte Unglück geschieht. Die Bundeslade fällt in die Hände der Philister. Als Zeichen des Sieges bringen sie die Lade Gottes in den Tempel ihres Gottes Dagon in die Stadt Aschdod. Sie waren der Meinung, ihr Gott hätte den Gott Israels besiegt. Doch am nächsten Morgen, da lag die Statue Dagons auf dem Boden vor der Bundeslade Gottes. Die Philister stellten sie wieder auf, aber am nächsten Tag lag sie nicht nur wieder auf dem Boden, sondern Kopf und Hände waren abgeschlagen, das Zeichen für den Verstand und die Kraft ihres Gottes. Sie lagen auf der Schwelle des Tempels. Im Anschluss daran kommt eine große Plage über die Philister und letztlich schicken sie die Bundeslade voller Panik wieder zurück zu den Israeliten. So entwickelte sich der Brauch, dass Dagons Priester und seine Anbeter die Schwelle im Tempel nicht mehr berührten, sondern immer darüber weggesprungen sind. 500 Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Die Philister sind längst nicht mehr das größte Problem der Israeliten. Doch der Prophet Zephania wird zum Volk Juda gesandt. Er muss sie warnen. Gottes Gericht wird sie treffen. Vor 500 Jahren nutzte Gott die Anhänger Dagons, um die Untreue ihrer Vorfahren zu strafen. aber zeigt auch, dass er Herr über Dagon ist. Und nun muss Zephania dem Volk Gottes Folgendes sagen: Ich will heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen. Warum haben sie einen 500 Jahre alten Brauch eines Volkes übernommen, dessen falscher Gott ganz klar von Jahwe besiegt worden war? Warum muss Zephania das Volk tadeln, weil sie Dagon verehren, wenn Dagon doch vor ihrem Gott gar nicht bestehen konnte? Der Tag des Herrn, der Tag, den sie alle fürchten müssen, weil sie über die Schwelle springen. Und dieser Tag ist ganz nahe. Der Herr hat ein Opfer für die Gäste vorbereitet, aber das Opfer wird sein eigenes Volk sein, Juda. Ein Opfer für die Heiligkeit des Herrn. Zum Fest geladen sind die Heiden. Babylon wird sich freuen und an dem Tag feiern, an dem das Gericht des Herrn über Juda vollstreckt werden wird. Alles, worauf Juda noch stolz war, würde vernichtet werden. Schreien und Klagen werden die Luft erfüllen. Die Stadtteile der Händler werden zerstört. Der Herr wird Jerusalem wie mit einer Lampe durchforsten und alle bestrafen, die sich selbst zufrieden zurückgelehnt hatten. Die, ganz ähnlich wie in unserer heutigen Epistel, sagen, Gott kommt ja sowieso nicht. Gott tut weder Gutes noch Böses, alles bleibt so, wie es immer gewesen ist. In einer Generation wird der König Nebukadnezar kommen und Juda für seine Treulosigkeit bestrafen. Der Tag des Herrn ist also in den Tagen Zephanias tatsächlich ganz nahe. Nun leben wir einige Jahrtausende später. Aber alles, was in der Bibel steht, ist auch uns zur Lehre und zur Ermahnung geschrieben. Jesus sagt ja, dass die ganze Bibel Zeugnis von ihm ablegt. Also auch das, was er durch seinen Diener Zephania hat aufschreiben lassen. Hören wir uns noch einmal an, was er zu sagen hat. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Für Zephania war das eigene Volk dieses Schlachtopfer. Unser Schlachtopfer kommt aus dem Volk Gottes. Es ist Jesus selbst. Ist er nicht der hohe Priester, der sich selbst opfert, opfernder und Opfer in einer Person, der gekommen ist, nicht damit er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe als Erlösung für die vielen? Jesus sagt seinen Jüngern, wenn er erhöht werden wird von der Erde, wird er alle zu sich ziehen. Aber wird er nicht erhöht, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht, dann gehen wir verloren. Jesus opfert sein Leben, er heiligt sein Volk, das zum Kreuz, dem Mittel der Erlösung, das Gott uns gegeben hat, gezogen wird. Am Tag des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Oberen und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand tragen. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, die über die Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen. Die Ereignisse der Karwoche zeigen uns die Auseinandersetzungen zwischen Jesus auf der einen Seite und den Anführern seines Volkes auf der anderen Seite, den Beamten, den Priestern, den Dienern des Königs. Jesus widerlegt ihre Argumente, er deckt ihren falschen Gottesdienst auf und ruft sie vor dem ganzen Volk zur Umkehr auf. Er zeigt, dass es ihren Herzen gar nicht um Gott und sein Wort geht, sondern um Geld, um Macht, um Ansehen und Einfluss. Und Jesus verspricht, dass diese Generation nicht vergehen wird, ehe Jerusalem noch einmal zerstört werden wird, weil sie nicht erkannt haben, dass ihr Erlöser zu ihnen gekommen ist. Zur selben Zeit, spricht der Herr, wird sich ein lautes Geschrei erheben vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und ein großer Jammer von den Hügeln. Heult, ihr im Mörser wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin und alle, die Geld wechseln, sind ausgerottet. Das ist eines der großen Themen des Herrn Jesus, die Geldgier, die Sucht, das Streben nach mehr Einkommen und allen Annehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Nirgends wird es deutlicher als am Sonntag Palmarum, als er den Tempel als Vorbereitung auf sein Opfer reinigt. Er vertreibt die Händler und die Geldwechsler aus dem Haus Gottes. Die Räuberhöhle wird einmal mehr zu einem Bethaus. Und die, die 30 Silberstücke ausgeben, damit Jesus verraten wird, erhalten das Geld zurück und kaufen davon einen Friedhof. Priester und Schriftgelehrte und der Tempel, den sie für ihre eigenen Zwecke missbraucht haben, natürlich immer unter einem frommen Mantel, um Wohlstand und Ansehen zu erlangen, der wird ihnen genommen werden. Als die Römer im Jahr 70 nach Christus die Stadt zerstörten und der Tempel in Flammen aufging, nur wenige Jahrzehnte nach Jesus. Jesus und sein Prophet Zephania lassen nicht zu, dass irgendjemand in dieser Auseinandersetzung neutral bleibt. Es gibt keine Möglichkeit zu warten, wer siegt, um sich dann auf die Seite des Siegers zu schlagen. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Viele unserer Zeitgenossen wollen gern neutral sein. Sie sagen, nein, für die Kirche bin ich nicht und ihre Botschaft interessiert mich auch nicht. Aber ich bin auch nicht dagegen. Also ich würde mich nicht an einer aktiven Kirchenverfolgung beteiligen. Wir können aber nicht passiv, nicht teilnahmslos, nicht gleichgültig auf den Tag des Herrn warten, darauf, dass Jesus kommt. Entweder wir sagen, Hosianna in der Höhe, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, oder wir lassen an unserer Stelle die Steine schreien, wie Jesus sagt. Wehe dem, der nicht zur Herrschaft Gottes gehört und anderen nicht erlaubt, dazu zu gehören. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Alle, die ihn nicht im Glauben erwarten, werden vor diesem Tag erschrecken. Es wird ja im wahrsten Sinn des Wortes der Zusammenbruch der Welt sein, wie sie sie bisher gesehen haben. Der Tag des Herrn wird gewiss kommen, so wie er nach Zephania kam, wie er nach Ostern gekommen ist. Gottes Wort sagt, Jesus kommt bald. Doch diese Zusagen macht auch das Wort, das Jesus sagt, nicht ungültig. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Der Tag des Herrn bricht dann an, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und dann werden alle Völker vor ihm versammelt werden. Wie du und ich diesen Tag erleben, hängt davon ab, wie wir das Gericht Gottes über Jesus empfangen. Das Gericht Gottes ist nämlich schon ergangen über seinen eigenen Sohn am Kreuz auf Golgatha und zu Ostern mit dem offenen Grab. Erkennst du, dass der Zorn Gottes, der über Jesus ausgegossen wurde, der Zorn ist, der dich hätte treffen sollen? Erkennst du, dass allein sein Opfer, sein Blut, das er vergossen hat, dich heilig macht? Erkennst du, dass das letzte Gericht Gottes über dich am Kreuz schon über Jesus vollstreckt wurde? Erkennst du, dass Jesus von Gott in seiner Auferstehung für gerecht und unschuldig erklärt worden ist? Dann weißt du, das Gericht ist auch für dich schon vorüber. Und Jesus kommt nur wieder, um seine Brüder und Schwestern in seine neue, ewige, herrliche Welt zu holen. Heißt das, wir brauchen uns keine Sorgen über diesen Tag des Herrn zu machen, über diesen letzten? Ja, genau das heißt es. Der Tag, der uns am Herzen liegen sollte, ist nämlich heute. Es ist der Tag, an dem Gott in seinem Wort zu dir kommt. Heute ist wieder einmal Gerichtstag, denn Gott verurteilt durch sein Wort auch deine und meine Sünde. Unsere Gleichgültigkeit, unser Streben nach Wohlstand, unseren Götzendienst, der so viele unterschiedliche Formen annehmen kann. Wie viele Dinge oder Menschen fürchten, lieben oder vertrauen wir am Ende doch mehr als Gott. Wir haben aber nichts zu fürchten außer Gott. Und der sagt uns doch schließlich, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein Satz, der gerade in unserer Zeit unheimlich wichtig ist. Heute ist der Tag, um Früchte zu tragen. Früchte des Glaubens, Früchte der Buße, denn die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Gottes Wort duldet weder Gleichgültigkeit noch Gegner. Die Philister und die Israeliten, die damals Dagon nachfolgten, sind am Ende wie er geworden. Wie seine Hände und sein Kopf abgeschlagen wurden, so geht es auch menschlicher Macht und menschlichem Verstand. Sie werden von dem Gericht Gottes überwältigt werden. Die Bibel sagt im Prinzip, wir erleiden dasselbe Schicksal wie unsere Götter. Wohlstand kann unser Leben nicht retten. Gesundheit wird uns am Ende doch nicht vor dem Tod bewahren. Das Gleiche gilt für Freunde, Familie, Beziehungen, Macht, Vergnügen, Zeitvertreib. Doch wir bekennen unsere Sünde. Wir haben den Herrn um sein Erbarmen gebeten und dürfen das jeden Tag neu. Und Gott erhört, wie er es zugesagt hat. Wir haben bekannt, du hast für uns gelitten. Du bist für uns gestorben und auferstanden. Das ist die Grundlage, das Fundament, die Basis unseres Glaubens und unserer zuversichtlichen Hoffnung. Das Kreuz, das wir vor uns sehen, zieht uns zum Gekreuzigten. Unter diesem Zeichen sind wir getauft, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie wir es am Anfang eines jeden Gottesdienstes hören. Und dadurch sind wir mit seinem Tod und seiner Auferstehung verbunden. Ja, unsere Sünde hat Gottes Zorn verdient, aber dieser Zorn hat nicht uns, sondern Christus getroffen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn das Gesetz Gottes dich trifft, sein anklagendes Wort, das durch und durch geht, dann spürst du, wie ein Teil von dir stirbt. Denn es ist deine Sünde, dein alter Mensch, die abgeschnitten und getötet werden, damit sie auf Jesus gelegt werden. Doch Gott lässt dich dann nicht leer zurück. Nein, Christus hat genommen, was dir gehört, und hat es zu seinem Eigentum gemacht. Deine Sünde, deine Schuld, dein Versagen. Er hat deine Strafe getragen. Und er gibt dir, was ihm gehört. Er kommt mit seiner Barmherzigkeit, seiner Vergebung, seinen guten Werken und seinem Leben. Er gibt dir seinen Leib und sein Blut und erfüllt dich damit, stärkt dich, tröstet dich, heiligt dich. Und deswegen können wir rufen und uns freuen, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, nicht einmal in unserer Zeit, während die Schöpfung seufzt und stöhnt im Warten auf den Tag, an dem Christus wiederkommt. Denn unser Urteil ist längst gesprochen worden. Das Gericht, das uns hätte treffen sollen, wurde an einem anderen vollstreckt. Uns bleibt nur noch abzuwarten und das Erbe anzutreten, das uns gehört, weil wir schon Anteil am Leben Gottes haben. Er ist der Gott, den wir anbeten, der unsere Sünden und den Zorn Gottes am Kreuz trug und doch in alle Ewigkeit lebt und regiert. Und wir werden es einmal mit ihm tun. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.